herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 85 über die Beeinflussung der nächsten Generation. Dieses Thema liegt vielen Hörern, aber auch Klienten in meiner Praxis am Herzen. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr komplexes Themenfeld, aber in dieser Folge werdet ihr alle aus meiner Sicht wichtigen Informationen dazu hören, mit denen ihr entweder als Selbstbetroffene, aber auch als vielleicht Interessierte einen Überblick bekommt, wie man das Thema einzuschätzen hat oder wie man es einschätzen kann und was man da machen kann. Der Umgang mit den Kindern oder allgemein formuliert der nächsten Generation ist etwas, was in vielen pädagogischen Feldern schon diskutiert wurde. Also ich denke da vor allem an Jasper Juhl, der leider ja schon verstorben ist, der versucht hat, einen menschennahen und auch individuellen Umgang mit den Kindern zu führen oder aber auch zu suchen, um die Entwicklung der Individualität zu fördern, gerade vor allen Dingen auch mit Kindern. Wir sollten nicht vergessen, dass jede Generation ihre eigene Geschichte hat. Und wenn ihr nur an unsere Menschheitsgeschichte denkt und wenn ihr jetzt einfach mal die letzten 120 Jahre zurückschaut, was alles passiert ist, werdet ihr feststellen, dass allein die Zeitgeschichte, auch je nachdem, in welchem Land ich mich befinde, extrem unterschiedliche sein kann. Wir haben jetzt das Jahr 2023 und auch in diesem Jahr gibt es Länder, wo man versucht, einen friedvollen Umgang miteinander zu finden und diesen zu optimieren und auch zu leben und zu genießen. Und es gibt Länder, da wird jeden Tag geschaut, dass man überhaupt überlebt, weil dort Krieg, Mord, Totschlag ist. Ich möchte jetzt nicht zu stark auf Stereotype hier hinaus, möchte nur sagen, dass tatsächlich je nachdem, wen ich frage, in welchem Land ich hinschaue, ich unterschiedlichste Sichtweisen erhalten werde. Und auch meine Sichtweise ist extrem geprägt, um das auch nochmal deutlich zu machen. Vielleicht nochmal zum Betonen, die jetzt mich vielleicht noch nicht so gut kennen, möchte ich hier ganz klar betonen, für mich steht im Vordergrund, dass jeder Mensch das Recht hat auf individuelle Meinung und auch auf individuelle Entwicklung, ohne anderen Lebewesen zu schaden. Und das ist schon eine Auslegungssache, weil wenn wir uns nur alleine die Sache mal so betrachten, wo fängt Schaden an, wo hört Schaden auf, möchte jetzt nicht zu weit in andere Themenbereiche reingehen, aber um nochmal deutlich zu machen, nehmen wir mal, was esse ich? Ja, also esse ich Lebewesen, also im Sinne von Fleisch oder also die verstorben sind natürlich. Ne? Es gibt ja auch Personen, die sogar lebendige Wesen essen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu stark jetzt auch in irgendwelche Vorstellungen gehen, damit ich jetzt nicht euch noch sensibilisiere oder triggere. Oder trigger, so. Aber mir ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass das wirklich individuell ist. Auch die Sicht darauf. Und mir ist wichtig, euch zu vermitteln, wie gerade aus psychologischer oder psychotherapeutischer Sicht hier bestimmte Mechanismen greifen. Wenn wir nochmal hinschauen, Generationen, gerade die nächste Generation und ich mir auch vor allen Dingen die Frage stelle, was kann ich tun, damit ich nicht meine Dinge, die ich selber in meinem Leben mitgemacht habe, die mich geprägt haben und wo ich das Gefühl habe, das möchte ich nicht, dass meine Kinder das wiederholen müssen oder dass die das erleben. Wie kann ich das machen? Erst einmal die wichtigste Rückmeldung an euch ist, dass ihr euch gerade mit dem Thema beschäftigt, Schuld. Gerade das Gefühl der Schuld ist etwas sehr Mächtiges, weil es uns sehr stark beeinflusst in unserem Handeln, aber auch Denken und auch Fühlen. Und die Kinder oder unsere nächste Generation ist natürlich je nach Alter, das heißt, je kleiner, umso abhängiger von uns. Ja, also ein Säugling zum Beispiel kann noch nicht essen, trinken, schlafen, alleine regulieren in Form von, ich hole mir jetzt mal eben was zu trinken. Ne? Das macht es zwar, logisch, aber es kann es nicht ganz alleine autonom. Es braucht da an der Stelle von außen Hilfe und mit der Zeit wird es immer autonomer. Ne? Also jeder Mensch, jedes Lebewesen wird autonomer und unabhängiger. Und geht dann in eine individuelle Geschichte. Und wenn wir jetzt von Prägungen sprechen, im Sinne von, was kann ich tun, damit ich nicht meine Kinder, wenn ich jetzt in so eine Subjektivität reingehe, meine Kinder nicht negativ beeinflusse, kann ich auf jeden Fall Folgendes euch schon mal allgemein sagen. Es ist wichtig, dass wir authentisch bleiben. Wenn wir merken, wir sind im Moment wütend oder wir sind ängstlich, traurig, was auch immer, dann ist das erstmal wichtig, dass ich das mir selber klar mache, dass ich es mir bewusst mache, wenn ich da in einen verantwortungsvollen Umgang gehen möchte. Und dann ist die Frage, ist das für den Moment authentisch? Also ist das jetzt auch gerade hier in dem Moment stimmig und richtig? Und wenn ja, wie kann ich das dann vermitteln? Viele Menschen im Alltag lassen das dann das Umfeld spüren. Ne, so, wenn man wütend ist, dass man dann merkt, so, ich bin wütend und das finde ich doof und das. Und dann sind die anderen im Grunde genommen mit, die oft Blitzableiter und halten das mit aus. Das ist natürlich in einem sozialen Umfeld nachvollziehbar, ja, weil ich habe noch nie erlebt, dass eine Regenwolke nur über ein einzelnes Haus geht, sondern in der Regel zieht sich das ja dann über mehrere oder über einen Bereich. Und so ist das vergleichbar mit Gefühlen und Stimmungen ähnlich. Wenn ich jetzt eine bestimmte Stimmung habe, werde ich automatisch gefärbt in dem Moment in dieser Situation sein. Also bis zu einem gewissen Grad. Das ist alles nicht so schwarz-weiß. Ne? Und hier, das meine ich damit, geht es um authentisch sein. Und was die Eigenverantwortung betrifft, im Sinne von, kann ich das jetzt dem Umfeld zumuten? Ja, also wenn ich zum Beispiel sehr bedrückt bin, sehr traurig bin, und ich soll jetzt auf eine Party gehen und soll dann gute Laune haben, dann finde ich das sowas von nachvollziehbar und menschlich, wenn ich dann mir die Frage stelle, will ich das jetzt gerade, passt das? Wenn jetzt mein Umfeld, also mein Freundeskreis oder Familie sagt, Mensch, du bist gerade, dir geht's nicht so gut, komm doch mal unter Leute, mach das doch mal. Ja, das kann vom Prinzip her richtig sein. Kann aber auch mal sein, dass ich merke in dem einen Moment, ja, das würde aber nicht, das ist nicht authentisch, das halte ich zumindest nicht so schwarz-weiß aus, ich kann nicht jetzt in so eine richtig krasse Party gehen, ich kann zwar mitkommen, aber ich muss dann gucken, dass ich dann auf dieser Party einen Bereich oder einen Ort aufsuche, der passt. Also wenn es eine weitläufige Party ist, dass ich dann vielleicht mich zu einem Raum begebe oder an einem Ort begebe innerhalb der Party, wo es ein bisschen ruhiger ist oder vielleicht wo es stimmiger für mich ist. Ich kann es auch zeitlich, in der zeitlichen Qualität hier eingrenzen. Ne? Also indem ich dann sage, ich bleibe nicht lange, ne, oder so. Ich gehe auf jeden Fall hin, ich schaue es mir an. Und das übertragen könnt ihr auch auf die nächste Generation. Wenn ich jetzt in einer Elternperspektive bin, kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt hier, ich haue jetzt ab, tschüss. Ne? Also gerade vor allem, wenn es kleine Kinder sind, bin ich ja in einer Dauerpräsenz. Oder zumindest werde ich dazu eingeladen. Das ist ja nicht immer der Fall, dass man auch in einer Dauerpräsenz bleibt. Ne? Das ist auch sehr anstrengend. Und das ist aber auch da wichtig, sich das klar zu machen. Also wenn Kinder mir sagen, Mensch, Papa oder Mama, ich habe das Gefühl, du hörst mir gerade gar nicht zu oder du bist jetzt gerade nicht bei mir, dann kann das sein, dass es voll authentisch ist, also stimmig ist. Ja, dann ist das so. Und dann ist es wichtig, dass man nochmal hinfühlt, ist das jetzt auch gerade angemessen oder unangemessen? Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mache als Vater oder Mutter, ist jetzt egal, oder Bezugsperson, ne? Eine erwachsene Bezugsperson. Und dann kommt jemand rein und spricht mich sofort an. Und ich bin aber noch gerade in so einem Prozess, wo ich gerade was mache. Und die Person, die reinkommt in diesen, jetzt bei mir jetzt symbolisch hier beispielhaft dargestellt, in den Raum zu mir und spricht mich an und erwartet, ich bin jetzt voll präsent und höre zu, dann ist das etwas, was da erwartet wird, was vielleicht aber gar nicht geleistet werden kann. Also wo ich dann als Person, die angesprochen wird, mir die Frage stellen muss, kann ich denn jetzt gerade überhaupt? Weil wenn ich dann sage, ja, 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 oder bin dann so mit einem Ohr dabei, obwohl ich ja noch gerade was anderes mache, wäre ich jetzt aus psychologischer Sicht in der Verantwortung zu entscheiden, ist das, was jetzt gerade passiert, wenn eine Person reinkommt, wichtiger als das, was ich gerade noch mache. Natürlich gibt es Dinge, wo man situativ entscheiden muss, das ist jetzt vielleicht, wenn das Kind reinkommt, hat sich verletzt, dann vielleicht das Kind zu trösten oder dem Kind zuzuhören, wichtiger als vielleicht gerade mal irgendwas abzuwaschen oder in die Spülmaschine einzuräumen, ist jetzt von mir plakativ dargestellt. Aber es kann auch sein, dass dann das Anliegen von der Person, die jetzt mich anspricht, vielleicht doch noch Zeit hat. Oder vielleicht jetzt nicht so ist, dass ich es sofort als Präsenz beantworten muss oder darauf eingehen muss. Und dann ist das aus meiner Sicht meine Eigenverantwortung, das zu vermitteln. Also zu sagen, hör mal, ich höre dir gerne zu, aber ich mache noch eben das zu Ende. Ne? Entweder wartest du noch kurz oder ich komme auf dich gleich zu. So, und das meinte ich mit dem Aspekt authentisch sein. Zu gucken, hinzufühlen, was ist gerade. Auch mit Traurigkeit oder Wut oder gerade, dass man nicht so gut drauf ist. Das kann man auch mitteilen. Das würde ich auch in einer Therapie machen. Ne, es gab auch schon Fälle, wo Klienten mich angesprochen haben, Mensch, Herr Neubisch, Sie sind aber heute irgendwie müde. Ne, und dann gebe ich dann auch Feedback. Dann sage ich so, ja, das stimmt, sehen Sie richtig was. Hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern ich hatte die Nacht wenig Schlaf, ne, weil dann irgendwie wegen den Kindern. Und dabei ich schlecht geschlafen habe. Und das ist ja menschlich. Aber dann ist die Frage, ist das, also wichtig ist immer authentisch, ne? Nicht irgendwie was erzählen, was nicht stimmt, sondern authentisch sein. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Gerade nicht nur im psychotherapeutischen Kontext, sondern auch im zwischenmenschlichen. Die Frage, die ich mir nur stellen muss, ist, darf ich das sagen hier oder ist das eventuell zu massiv, zu viel und ich müsste vielleicht überlegen, ob ich es vielleicht doch noch ein bisschen graduiere. Also das heißt, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, ist das nicht automatisch eine Einladung? Also kann ja sein, dass es nicht direkt eine Einladung ist, dass ich meine Lebensgeschichte erzähle, ne? Sondern dass ich dann vielleicht nur kurz ein Feedback gebe, gut oder oh, geht so oder was auch immer. Dann kann man immer im zweiten, dritten, vierten Schritt gucken, wie weit gehe ich in die Details. Das finde ich sehr wichtig, ne? Weil wir sehr schnell in so einer Dauer, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo eine Dauerverfügbarkeit ist. Wir kriegen sofort ständig überall Informationen, ne? Und das ist generell erstmal nicht schlecht. Also ich finde es vom Prinzip her eine gute Sache. Aber auch wie mit allen anderen Dingen ist es dann die Frage, finde ich einen angemessenen, adäquaten Umgang damit? So, das zum Thema Authentizität, authentisch sein und bei mir bleiben und für mich sorgen. Wenn ich jetzt, also hier gehen wir in den nächsten Punkt, der wichtig ist bei den Generationen aus meiner Sicht, wenn ich jetzt merke, dass ich bestimmte Verhaltensweisen habe, die aus meiner Sicht nicht gut sind, also wo ich sagen würde, die würde ich gern ändern, aber ich kann es noch nicht. Ja, also machen wir mal ein Beispiel, wenn ich, jetzt nehme ich auch mal ein Extrembeispiel, das ist ja auch etwas, was ich aus meinem therapeutischen Kontext oft habe, nehmen wir mal an, ich bin früher emotional verletzt worden, also verletzt worden öfter, ich habe mich nicht gesehen oder geliebt gefühlt, ne, bin gekränkt worden, was auch immer, es kommt oft vor im therapeutischen Kontext, dass man dann, wenn man zum Beispiel im Hier und Jetzt in so einem Kontakt ist, also nicht jetzt in der Therapie, sondern im Leben jetzt, ne, allgemein, und man dann das Gefühl hat, fühle mich nicht gesehen und ich fühle mich hier nicht richtig verstanden oder jemand hintergeht mich, dass man dann so da an der Stelle Dinge fehlinterpretiert. Dann kann es dazu kommen, dass man dann sich verletzt fühlt und aus dieser Verletzung heraus dann zurückverletzt. Ne, und dass man dann also den anderen plötzlich angreift oder Liebesentzug oder das ist häufig übrigens ein Konzept, was wir bei Narzissmus erleben, wenn jemand narzisstisch ist und sich dann nicht gesehen oder geliebt fühlt, dass dann das so sein kann, dass die Person mich dann verletzt abwertet oder in dem einen Moment noch total liebevoll nett zu mir ist und im nächsten Moment plötzlich total mich verletzt. Und das ist dann etwas, was ich als Person, ja, also nehmen wir mal an, jetzt von dem, was wir heute hier besprechen, also wenn dann die nächste Generation, das Kind auf mich zukommt und ich wäre jetzt derjenige, der da narzisstisch ist oder nehmen wir mal den Narzissmus raus, der aus früherer Kindheitsgeschichte oder Lebensgeschichte verletzt worden ist und ich fühle mich jetzt von meinem Kind nicht wertgeschätzt, nicht gesehen oder nur wenn er was will, kommt er zu mir oder so, dann kann das sein, dass ich dann in dem Moment nicht in der Lage bin, der liebevolle Vater oder die Mutter zu sein oder Liebende, so, ne, der den die andere Person wertschätzt, lieb hat, ne, und so weiter, sondern in dem Moment kippe ich dann ein verletztes Sein, Gefühl, und dann kann es sein, dass ich in dem Moment dann plötzlich zurückverletze. Und dann sage, nee, oder mit Liebesentzug reagiere oder sogar abwerte oder den anderen dann entsprechend auch sogar, bewusst auch zurückverletze, obwohl derjenige mich ja gar nicht verletzen wollte, ne, sondern dass da eine Fehlinterpretation war. Und das ist dann etwas, was ich dann vielleicht nicht in der Situation, aber später sage, Mensch, das bereue ich, das wollte ich gar nicht. Wie kann ich denn das an meinen Kindern vielleicht dann, was kann ich tun, damit ich das nicht so weitergebe? Das ist ein Thema, das kommt relativ oft vor in der psychotherapeutischen Praxis, dass man dann sich fragt, Mensch, wie kann ich das verändern? Ich finde hier erstmal ganz wichtig, aber das ist etwas, das würde ich sagen, ist wie ein Grundgesetz. Ich muss es erst verstehen, bevor ich etwas verändern will. Weil wenn ich das nicht verstehe bei mir, dann wiederhole ich es automatisch, weil ich es ja noch nicht verstanden habe. Solange ich Dinge nicht verstehe, ist die Gefahr einfach groß, dass oder bis an Sicherheitsgrenzen und Wahrscheinlichkeit ist es so, dass ich es dann wiederhole, weil ich es nicht anders weiß, weil ich es nicht verstehe. Kann ich es per Zufall, ich glaube ja eher nicht an Zufälle, aber dann kann ich es per, mal klappt es nicht, ne? Dann ist es aber nicht bewusst entschieden, sondern dann kann ich in einer Situation vielleicht doch mich zurücknehmen und nicht dann den anderen verletzen, also dass ich dann nochmal hinterfrage, was habe ich denn da falsch verstanden. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist ein sehr komplexes Themenfeld, ich weiß. Aber mir ist deutlich wichtig, deutlich zu machen, wenn ich also nicht in der Lage bin, eigene Verletzungen, Kränkungen oder auch Dinge aus der Vergangenheit, die ich dann weitergebe, gerade in dem Moment an die nächste Generation, wenn ich es nicht schaffe zu unterbinden, zu unterbrechen, dann ist es wichtig, dass ich das kommuniziere. Das kann ich natürlich nur bedingt. Je nach Alter, ne? Ich habe jetzt gerade verschiedene Altersklassen vor mir. Also wenn ich ein kleines Kind habe, ein Kleinkind, kann ich dem jetzt nicht irgendwas aus meiner Geschichte da erzählen, die das verständlich machen. Es kann aber sein, dass ich im Jugendalter oder vielleicht schon im Kindesalter, so sag mal ab weiterführende Schule plus minus, dass man dann da so Fragen kommen. Mensch, Papa, was ist denn los? Oder dann Kinder fragen, vor allem auch kleinere Kinder fragen, wenn die jetzt immer öfter Opfer werden von solchen Liebesentzugssituationen und so weiter, dass sie dann fragen, hast du mich denn überhaupt lieb? Ne? Und so weiter. Dass dann das Einladungen sind, ein Feedback zu erhalten. Und dann Kinder eine Meldung geben, also eine Rückmeldung geben oder eine Frage stellen, könnt ihr sicher sein, dass die was spüren, dass die da was wahrnehmen. Und wenn die Wahrnehmung, ich würde auch empfehlen, nicht zu schnell zu antworten, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr erst einmal davon ausgehen, dass die Wahrnehmung der Kinder generell erstmal gut ist, vielleicht auch richtig ist, nur im Kontext, wie also die Frage gestellt wird, vielleicht nicht unbedingt passend mit zurückgemeldet worden ist. Ne? Also wenn dann zum Beispiel die Rückmeldung kommt, hast du mich denn noch lieb oder so? Oder liebst du mich denn? Oder was auch immer, je nach Alter. Ne? Dann kann das natürlich das Gefühl schon, also die Subjektivität des Kindes mitschwingen lassen, obwohl dahinter die Wahrnehmung des Kindes ist, dass das Kind feststellt, dass ich nicht als Elternteil ständig das Gefühl der Liebe oder des ich liebe dich, also ich hab dich lieb, so, ne, vermittel. Sondern durch die Phasen des Liebesentzugs, was ich ja gerade beispielhaft vorgestellt habe, ne, das ist jetzt eine Möglichkeit, das ist übrigens nicht immer der Fall, ne, aber es ist jetzt nur, damit ihr das versteht, ne, durch Liebesentzug, dass ich halt dadurch, also das merkt das Kind ja, und das Kind deutet es aber subjektiv, als es hat mit mir zu tun. Mein Papa oder meine Mama hat mich vielleicht nicht lieb. Und dann fragt das Kind. Und wenn ich dann antworte, nein, ich hab dich lieb, dann würde eine richtige Wahrnehmung, nämlich, dass das Kind die Phasen des Liebesentzugs ja anspricht, aber ja schon durch die eigene Deutung entsprechend so rückgemeldet hat, dass die Rückmeldung ja nicht ganz angemessen ist. Ne, weil vielleicht der Elternteil, der angesprochen wird, dann sagt, nee, klar habe ich dich lieb, weil das auch so ist, aber ich kann es dir nicht immer zeigen, weil ich ja meine eigene Geschichte habe. Ich glaube, jetzt wird es für euch ein bisschen klarer, ne, im Gesamtkontext. Dass dann halt die Fragen, also die Kommunikation hier durch die subjektive Interpretation erschwert bis vielleicht sogar auch unmöglich gemacht wird. Und es braucht die Reflexionsfähigkeit, das erstmal zu erkennen. Und jetzt die Frage, was erkennen? Meine Empfehlung wäre, dass man erstmal hinschaut, was ist es denn bei mir? Weiß ich denn überhaupt das, was ich da tue? Also merke ich das, kriege ich das mit, kriege ich das rückgemeldet und so weiter? Häufig ist auch der Partner oder die Partnerin ein sehr guter Spiegel, ne, die dann einem dann sagen, hör mal, das war aber jetzt ein bisschen drüber oder das war jetzt nicht okay oder meinst du nicht, dass er ein bisschen extrem war oder so? Ne, sowas halt, dass man dann nochmal da in die Reflexionsfähigkeit gehen kann. Und wenn ich das in der Selbstoffenbarung erkennen kann, dann wäre die nächste Frage, wie gehe ich damit um? Und dann sind wir wieder bei unserer Frage dieser Folge, wie gehe ich damit um? Wenn ich es erkannt habe, macht es Sinn auf jeden Fall, entweder, wenn ich merke, ich möchte was mitteilen von mir, dass man das Kind von sich aus anspricht. Aber hier sollte man Folgendes sich klar machen. Es kann sein, dass das Kind nicht die Sensibilität oder das Bewusstsein hat dafür. Es kommt auch auf das Alter des Kindes an. Und dann kann das sein, dass ich was sage, aber das Kind ist da gar nicht. Das hört es dann und sagt, ja, ja, okay, gut, ne, so, aber kann es noch nicht umsetzen, kann noch nicht ansetzen da. Dann ist es ja erstmal auch nur mein Bedürfnis, irgendwas mitzuteilen. In der Regel ist es der Idealfall, dass das Kind es auf seine Art und Weise mitteilt. Und dieses Mitteilen ja ist immer ein Beziehungsangebot, dass man dann auf dieses Angebot dann eingeht. Und dann sagt, ja, da nimmst du was richtig wahr. Aber in dem Kontext, wie du es dir vorstellst, ist es tatsächlich doch anders. Also das ist tatsächlich nicht so, dass ich dich, ich nehme nochmal das Beispiel von gerade, es ist nicht so, dass ich dich nicht liebe, sondern dass ich ein Problem habe mit mir und ich im Moment noch keinen anderen Weg weiß, damit umzugehen. Und dann wäre die Frage, was macht ihr dann? Lasst ihr das dann einfach laufen oder sagt ihr euch, ach, das nächste Mal versuche ich drauf zu achten? Forget it. Ne? Also das solltet ihr vielleicht wirklich eher nicht machen, weil das ist so, natürlich kann man hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird, klar. Aber aus der Eigenverantwortung heraus würde ich eher empfehlen, sich klar zu machen, wenn ich es das letzte Mal schon gezeigt habe, ist es ja ein Zeichen dafür, dass ich es noch nicht kann. Natürlich kann ich es weiter versuchen, aber wenn ich merke, es wird nicht besser, macht es Sinn, dass man sich dann da Hilfe holt. Und dann wäre die Frage, wo? Hole ich das aus meinem direkten Umfeld, dass vielleicht mein Partner oder Partnerin oder gute Leute in meinem Umfeld, die mich kennen, verstehen und es wohlgesonnen sind, dass die dann halt sagen, hey, wir helfen dir gerne dabei, Feedback zu geben, dass du es schneller und besser erkennst und dann entsprechend anders mit umgehst. Es kann aber auch sein, dass sowohl ihr als auch das Umfeld überfordert ist damit, ne, oder ihr alle seid. Und dann wäre es sinnvoll, vielleicht dann eine andere Instanz zu wählen. Dann kann man schon wirklich überlegen, nämlich eine professionellere Instanz dann in Anspruch. Ne? Also man kann zum Beispiel, gerade wenn das die nachfolgende Generation betrifft und auch noch man noch im Erziehungssetting ist, also bis 18 Jahre, ne, in Deutschland, dass man dann vielleicht sich sogar eine Beratungsstelle aufsucht und dazu mal einen Beratungstermin macht. Und oder halt, das ist nicht immer notwendig, aber wenn man überlegt, ich muss vielleicht mal ganz anders und grundsätzlicher hinschauen, dass ich mir sonst therapeutische Hilfe hole, vor allen Dingen dann, wenn es mit Leidensdruck gepaart ist, aber es muss nicht therapeutisch sein, hier ist auch extrem hilfreich der Bereich des Coaching, dass man dann da schaut, gibt es denn welche, die in dem Bereich arbeiten, weil die viel gezielter und auch viel kurzfristiger, also im Sinne von auch durch kürzere Interventionen auch schneller und zielführender sind. Aber immer dann, wenn Symptome und Leidensdruck dabei ist, kann man auch sonst natürlich drüber nachdenken, ob man sonst sich therapeutische Hilfe sucht. Aber derzeit ist ja auch der Markt immer noch so, leider, dass in Deutschland es einfach schwierig ist, einen Therapeuten zeitnah zu finden. Also wer das den Luxus hat, da kann man sich sehr glücklich schätzen. Gut, das erstmal so zu dem Beispiel. Ne? Und wenn wir uns die Frage weiter ansehen, die nachfolgende Generation, möchte ich damit auch ein Stück weit Entlastung hier schaffen durch meine Aussage, die ich jetzt tätige. Es ist so, dass wir uns immer klar machen müssen, es ist ja nicht so eine Einbahnstraße oder auch so schwarz-weiß. Ne? Also es ist ja nicht so, dass nur die Eltern oder das direkte Umfeld einen Einfluss auf mich hat. Alles hat einen Einfluss auf mich. Sowohl die Lehrer als auch die Nachbarn oder die Freunde oder das Fernsehen, die Medien, egal was, es hat alles einen Einfluss auf mich. Und auch womit ich mich beschäftige, selbst Filme. Je nachdem, welche Zeitfenster ihr nehmt, werdet ihr feststellen, dass die Filme eine ganz bestimmte subtile, ja nicht nur subtile, auch direkte Sicht und auch Wertung vornehmen auf bestimmte Themen des Zwischen, des Mitmenschlichen, Miteinander und so weiter. Und ich zum Beispiel bin immer ein Freund davon, also ich bin kein Freund davon, heile Welt zu vermitteln. Ja, also dass man sagt, oh, alles ist super, alles ist gut. Das ist schon wichtig, dass Kinder das vermittelt bekommen, sofern es auch im Alltag zu leben ist. Aber ich mache mal jetzt ein Extrembeispiel. Wenn ich jetzt Kindern, zu Recht natürlich, Filme ab 18 nicht zeige, wenn die erst Grundschulalter oder auch unter 18, deutlich unter 18 Jahre sind, ne, sonst muss man es ja individuell nochmal mit auch entscheiden und gucken, die FSK ist da eine gute Orientierung, dass man aber sich klar machen muss, wie viel im Leben ist, ist auch FSK 18. Aber da kann ich jetzt nicht sagen, ich steige jetzt hier aus. Ja? Also viele, ich bin ja Traumatherapeut, die haben in ihrem Leben so oft schon FSK 18 oder eigentlich, wenn es das geben würde, FSK 60, 80, 90. Aber auch das ist ja schon fast eher paradox, weil sowas gibt es ja nicht. Wer sagt denn, dass man mit 60 oder 20, 40 oder wie alt was besser kann als mit 18? Na, die Idee ja hinter der FSK ist ja, dass man davon ausgeht, dass man mit 18 Dinge besser verstehen und reflektieren und auch eigenverantwortlich entscheiden kann. Und das ist hier auch wieder wichtig für die Folge. Wann weiß man das? Wann weiß ich, was kann ich welchem Kind auch zumuten? Es gibt Kinder, denen kann ich schon früh über bestimmte Inhalte sprechen und andere Kinder nicht. Deswegen mache ich euch jetzt nochmal Mut. Jetzt gehe ich von der Komplexität wieder zurück zu dem Thema dieser Folge. Man kann das nicht pauschal beantworten. Es macht Sinn, dass man die Themen altersentsprechend vermittelt und eventuell sogar auch daran so orientiert, wie Rückmeldungen kommen. Also wenn Kinder Rückmeldungen geben, das machen die verbal oder nonverbal. Nonverbal ist, dass sie die Nähe suchen, stark umarmen oder näher Kontakt suchen, ne, wenn, oder dass sie es ansprechen. Aber wenn da schon keine Basis ist, also wenn ihr feststellt, Mensch, ich kriege zu meinen Kindern da und da keine Basis, das ist eher über Streitgespräche oder über, dass die eher dann nur noch rebellisch sind oder dann da, ne, so, also so in die Richtung, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das auch eine Form von Kontakt ist, den man sucht. Ne? Also gerade wenn Kinder auch im, gerade Kinder, ne, im Antisozialen oder auch im Auffälligen, also im Schläge oder Klauen oder sonstige Sachen, sind ja schon weiterführende Signale, die auch eine Form von Beziehung einfordern und dass das auch dahinter steckt, um nochmal Werbung zu machen. Da ist die Frage, schaffe ich es dann auch zu erkennen, was ist das denn bei mir, was hier diese Beziehung bisher erstmal erschwert hat. Das soll ich aber bitte jetzt als Hörer nicht jetzt in so eine Art Angst führen, so, oh, wo bin ich denn da schuld, dass mein Kind so und so ist. Das ist ich weiß, dass das sehr schnell einlädt, wie so ein Magnet, ja, so zupp, dann hänge ich da ganz schnell dran, so dieses, ach, ich bin da schuld und so weiter. Aber ich möchte nochmal betonen, es geht um authentisch sein, dass man das erkennt, weiß und das kurz runtergebrochen kann man sagen, wenn ihr an euren eigenen Themen arbeitet, entlastet ihr damit die nachfolgende Generation automatisch. Ihr könnt der nachfolgenden Generation nicht das eigene Erleben und den Umgang nehmen. Aber das können wir auch nicht auf alle anderen Bereiche des Lebens. Kinder müssen alle laufen lernen, müssen alle schwimmen lernen, Fahrrad fahren lernen, müssen essen lernen, müssen schlafen lernen, müssen für sich sorgen lernen und so weiter. Was allerdings nicht geht, ist zum Beispiel, das kenne ich noch von früher, ne, dann hat man da zum Beispiel einen übergewichtigen Arzt und der übergewichtige Arzt sagt, sie müssen abnehmen. Das ist jetzt sehr plakativ aus der Luft gegriffen. Oder irgendein Elternteil sitzt rauchend mit einer Kippe vor mir und sagt, fang bloß nie an zu rauchen. Oder mit Alkohol. Ne? So. Also das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Nicht, dass ich damit sagen will, wenn ich das mache, machen die Kinder das auch automatisch. Das will ich damit nicht sagen. Aber eine Aussage zu treffen über etwas, was ich selber nicht kann, das ist schwierig bis unmöglich. Gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal sagen, es ist nicht die Aufgabe der Eltern oder der Erziehenden oder vorlebenden Generation, will ich es mal vorsichtig formulieren für das Thema hier, dass sie jetzt sagen, wir sind verantwortlich dafür. Wir sind klar, sind wir, solange wir in einem Erziehungssetting sind, dass wir also Kinder haben bis 18 Jahre, sind wir in der Verantwortung, diese Kinder entsprechend zu unterstützen auf ihrem individuellen Weg, dass sie ein eigenverantwortliches und bewusstes Leben gehen können. Das ist der Idealzustand. Das war früher nicht so. wenn wir jetzt wieder bei die Generation zurückgehen, werdet ihr feststellen, dass je nach Generation bestimmte Dinge ein totales No-Go oder gar nicht sensibel war. Ja, also wenn ihr schaut, allein die Sicht auf Mann und Frau. Ne, also jetzt ist ja in der heutigen Zeit ist das so, dass man ja sich total so mehr, in Deutschland bin ich jetzt gerade gedanklich, ne, dass man da sich so total, es gibt es auch in anderen Ländern, aber nicht überall, dass da man in Richtung Gleichberechtigung, dass das weiterhin angestrebt wird, auch wenn die noch nicht überall angekommen ist. Oder auch neben der Gleichberechtigung auch, dass ich individuell mich leben darf. Dass ich sagen kann, ich bin, weiß gar nicht, ob ich Mann oder Frau bin oder was ich jetzt genau auch präferiere und so weiter. Also dass ich meine Individualität betrachten und auch aussprechen, auch leben darf. Das ist vom Prinzip her auch extrem wichtig und gut. Das war aber früher nicht so. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu stark in solche Themen rein. Ich möchte aber nur sagen, dass halt man, wenn man die Kinder in ihrem, auf ihrem individuellen Weg begleitet, da werden jetzt wahrscheinlich die viele Hörer, die Eltern sind, sagen, oh, das ist ja jetzt ja genau das richtige Thema. Ne? Also da weiß ich ja erst recht gar nicht, was ist denn hier richtig oder falsch. Lasse ich mein Kind jetzt laufen? Darf es alles, was es will oder nicht? Ne? Das ist, da bin ich voll bei euch, wenn ihr jetzt diese Gedanken und Fragen habt. Ja, das ist so, wir lernen. Guckt mal, wenn wir Kinder bekommen, ja, oder wenn Kinder ins Leben kommen, also eine nachfolgende Generation kommt, ist das ja genauso für die nachfolgende Generation Neuland wie für uns als Eltern. Also wenn ich, weil ich werde automatisch als Elternteil wieder neu auf die Reise geschickt. Und das ist immer ein individueller Prozess, da zu sagen, ich muss das alles wissen. Ne, klar weiß ich das in bestimmten Dingen. Also ne, wie man ist, im Idealfall weiß ich, wie man gut ist oder ne, bewusst ist und so weiter. Und also es ist ja, alles ist ja ein Lernfeld. Und da kann man auch nicht sagen, so jetzt habe ich eine Zeit lang was gemacht und dann bin ich jetzt raus, ne, oder so, sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich treffe eine Entscheidung, wie ich mein Leben führen will, und das ist etwas, das zeigt uns die Natur. Ne, ich kann ja auch nicht sagen, ich mähe einmal den Rasen und dann ist gut, sondern das ist eine Pflege, die ich mache, also die ich dann an der Stelle tatsächlich auch weiter und auch ständig führen muss. Mit muss meine ich, dass ich dann da dranbleibe. Dass ich dann an meiner Vorstellung dranbleibe oder sie mit der Zeit verändere. Ich darf Dinge auch verändern. Das ist ganz wichtig. Also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, hier auch nochmal zu betonen. So, und jetzt zurück zum Thema, wie man Generationen gerade mit dem Thema gut begleiten kann, dass man da die Sachen nicht weitergibt, die man nicht weitergeben will. Das geht nicht. Also, ne, so, es geht nicht, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Aber was geht, ist, dass ich mir klar mache, die Herausforderungen, die ich in meinem Leben habe und wo ich mir wünsche, dass die nicht weitergegeben werden, das ist dann meine Baustelle. Da muss ich dann für mich schauen. Da muss ich dann an der Stelle schauen, dass ich einen Weg finde, damit umzugehen. Und das fängt mit dem ersten Atemzug an und hört mit dem letzten Atemzug auf. Aber auch hier sei bitte gesagt, also nochmal, dass ihr das hört, gesagt, dass wenn jetzt Personen zum Beispiel, dazu habe ich auch eine Folge gemacht, zum Beispiel sagen, dann will ich gar nicht sein, dann möchte ich am liebsten gar keine Kinder oder möchte gar nicht leben oder so, ne, dann erspare ich das den nachfolgenden Generationen. So funktioniert das nicht, weil wenn ich mich aus dem Leben nehme, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, dann setze ich auch eine Energie. Das ist eine Energie, die auf die nachfolgenden Generationen bedeutet nicht, man ist weg und dann ist gut, sondern es ist, dass da eine ganz andere extreme Energie gesetzt wird. Und die kann ich euch aus psychologischer und psychotherapeutischer Sicht sagen, die ist, wenn es um leichter oder schwerer geht, würde ich sagen, ist die nochmal komplizierter, weil wir haben ja neben den schon Familienthemen, die ja über die Generationen bearbeitet und auch verändert werden, so ist das, so ist übrigens die Abfolge über die Generationen, lernen wir dazu, und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, ne? Kommt aber noch dann das Thema des Suizids oder des Verlustes noch hinzu, und das ist nochmal eine zusätzliche Baustelle. Also damit würde ich nur nochmal sagen, also für die Personen, die denken vielleicht jetzt auch, ja, dann kann ich mich ja einfach aus der Rechnung rausnehmen oder so, denen möchte ich gern sagen, das ist nicht so, da kommt dann noch ein zusätzliches Thema obendrauf. Deswegen würde ich eher empfehlen, dass wenn ich merke, ja, da möchte ich gerne aktiv dran arbeiten und ich weiß nicht wie, holt euch Hilfe. holt euch Hilfe, sei es über Beratungsstellen, sei es durch andere Menschen, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben, aus dem Umfeld, Freundeskreis, wo auch immer, tauscht euch aus. Na, früher hat man das runtergeschluckt, hat man das einfach weg versucht zu verdrängen. Heute ist ja mehr die Kultur, dass man auch sowas ansprechen darf oder darüber redet. Und auch immer mehr auch Stars und auch, also so, wo man denkt, über den ist ja alles toll, ne, dass die sich auch mehr outen über die eigenen Lebensgeschichten. Ne, dass dann auch so, deren Menschsein mehr durchleuchtet. Ne, also dass wir dann sehen, hey, wir sind ja irgendwie alle in einem Boot. Und wir üben uns darin, dann das entsprechend zu vermitteln. Und jetzt komme ich zum Abschluss, also gegen Ende der Folge gehe ich. Ich gehe zum Ende der Folge. Möchte noch was Wichtiges hier mitteilen, dass ihr das für euch mitnehmt. Seht das wirklich an wie eine Reise. Ja, also wir begleiten ein Stück weit, eine Zeit lang unsere nachfolgende Generation oder sind hier auf dieser Erde. Und solange wir hier sind, haben wir die Möglichkeit, und ich sehe das ehrlich gesagt nicht nur als Therapeut, sondern auch als Privatperson extrem als Geschenk an, dass wir wachsen können, wir alle, wie die Natur, die lebt das so schön vor. Und das ist wichtig, dass man also eine Zeit lang intensiv und wichtig mit den Kindern im Kontakt ist und dann gehen sie irgendwann in ihr eigenes Leben und dann verändert sich auch diese Beziehung. Nicht, dass man dann keine mehr hat oder so, das ist Quatsch mit Soße, aber dass dann halt an der Stelle diese auch mehr in ein autonomes, eigenständiges Leben ist und dann ist die Beziehung nochmal anders. Und das ist ein Prozess. Und diese Verantwortung, wenn ihr jetzt nochmal euch vielleicht denkt als Hörer, bin ich denn trotzdem verantwortlich? Muss ich jetzt da irgendwas machen oder leisten? Wie gesagt, all das entsprechend, ja, man kann auch manchmal sich Bücher holen dazu. Gibt es gute Kinderbücher zu den verschiedensten Themen im psychischen Bereich sowieso. Ne? Also sei es zu Trauer, zu Depressionen, zu Borderline, zu Suizidalität, zu egal was. Es gibt zu allem extrem gute Bücher, auch zu Trauma, zu Missbrauchserfahrungen und sowas alles. Ne? Das ist wer allgemein erstmal losgelöst von Pathologie, nur auf Menschsein, Familie sein, einfach da sensibilisieren möchte, dem lege ich sehr, wirklich wärmstens ans Herz das Buch Alles Familie. Das werde ich in den Shownotes mit verlinken. Das ist ein sehr schönes Buch, was auch zum Reden anregt und auch schon für Kleinkindalter, also so Kindergartenalter, auch schon sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann, unterstützen kann. Na, und es braucht nicht immer alle Details und so viel Differenziertheit und wie gesagt, nicht nur die Kinder lernen, sondern wir als Erwachsene ja auch. Wir sind auf dem Weg. Es geht nicht darum, dass wir dreimal chemisch gereinigt alles richtig machen, alles ist super. Ne? So, das ist, ich weiß nicht, wer sowas suggeriert, ob es da noch Bücher oder Filme gibt, die sowas machen, halte ich wie gesagt nur bedingt was von. Natürlich ist eine gewisse Lebensqualität wichtig und auch haben wir alle Vorstellungen offen einer idealen Familiensituation, wenn wir jetzt von Generationen sprechen. Aber da müssen wir schauen, was ist realistisch? Was ist wirklich gerade möglich? Ja, wenn ich ein schönes Haus habe, ich nehme das symbolisch jetzt gemeint, ne? Wenn ich ein schönes Haus habe, kann ich das alles auch schön leben, ja. Aber wenn meine Hütte brennt oder wenn schon mal die Hütte halb abgebrannt ist oder manches ist baufällig oder ist gerade nicht zur Benutzung, steht nicht zur Benutzung frei, dann muss ich dann mit den Umständen entsprechend erstmal lernen zu leben. Und dann auch zu gucken, was steht jetzt an? Was muss ich an dem Haus eventuell sanieren? Oder wo müsste man drüber sprechen? Ne? Und ich hoffe, mit dieser auch jetzt zuletzt genannten Metapher habt ihr für euch nochmal vielleicht ein Bild, was euch ein bisschen leichter macht, dieses komplexe Thema zu verstehen oder anzugehen. Und ich mache euch Mut. Und wenn ihr unsicher seid, wie gesagt, holt euch gerne Hilfe. Und das niederschwelligste Fachangebot wäre für mich erstmal, klar, auch über Internet kann man das machen, ne? Beratungsstellen oder auch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es auch schon mal für bestimmte Themen gute Broschüren und Ideen oder ne, dergleichen. Oder auch Podcasts. Ne? Neben meinem Podcast gibt es sicherlich auch noch andere Podcasts von, muss man immer gucken, wer den macht und wie die Inhalte sind. Aber es gibt ja wie in der breiten Informationslandschaft ganz viele Anlaufstellen. Und ansonsten wäre es, wenn es ein Face-to-Face und ein direkter Kontakt ist, wären es Beratungsstellen, was das niederschwelligste Fachangebot ist, darstellt. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Tag und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.